Herzlich willkommen zum Business Podcast für Personal Training. Du willst als Personal Trainer, Coach und Unternehmer dein volles Potenzial entfalten? Du bist bereit, in dich und dein Personal Training Business zu investieren? Dann bist du hier genau richtig. Ich stehe für Erfolg im Personal Training Business. Ich stehe für eine positive Veränderung in deinem Mindset zu den Themen Selbstständigkeit, Geld verdienen, Erfolg und Unternehmertum. Mein Name ist Egenhard Kies. Seit über 25 Jahren arbeite ich selbst als Fulltime Personal Trainer. In dieser Zeit habe ich wie kaum ein anderer die Sonnen- und Schattenseiten unserer Branche kennengelernt. Mein Wissen darüber gibt dir Struktur für dein Erfolgskonzept Personal Training. Nutze es, aber bitte nur dann, wenn du wirklich erfolgreich sein willst. Ich lebe meinen Traumberuf als Personal Trainer und wünsche mir, dass es auch zu deinem wird. Heute gibt es eine Premiere. Das erste Mal ein Klienteninterview, wo mir mein erster Klient Rede und Antwort steht und vor allem schonungslos, ich betone schonungslos, auch über mich und mein Personal Trainer Dasein, vielmehr Personal Trainer Einstieg, berichtet aus seiner Sicht des Klienten. Und wie du ja vielleicht auch in der einen oder anderen Podcast-Folge von mir schon herausgehört hast, oder vielleicht ja auf meiner Internetseite festgestellt hast, beim Rumstöbern. Ich bin ein großer Fan vom Perspektivwechsel. Also wir, wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen uns in die Lage, in die Rolle des Klienten hineinversetzen und mal aus dieser Brille schauen. Heute bekommst du einen schonungslosen Blick aus der Brille eines realen Klienten. Ich hoffe, diese Podcast-Folge ist für dich nicht nur sehr hilfreich, sondern auch in gewisser Weise witzig und inspirierend und unterstützt dich bei deiner Arbeit zum Erfolgskonzept Personal Training. Und falls du sagst, ja, das möchte ich gerne, ich hab's aber noch nicht, dann nimm aus dieser Podcast-Folge ganz, ganz, ganz viele Ideen mit, um es für dich umzusetzen. Also, jetzt Ohrenspitzen. Es geht los. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und ich habe es ja schon in einer meiner letzten Folgen angekündigt, dass ich einen sehr besonderen Gast in meiner Podcast-Runde habe. Und ich muss gestehen, für mich ist es auch eine totale Premiere. Und ich verfolge ja auch den einen oder anderen Personal Trainer Podcast, aber ich habe es in einem Business-Podcast noch nicht erlebt, dass tatsächlich ein Klient zu Wort kommt und in aller Schonungslosigkeit darüber berichtet, wie ist das eigentlich, wenn ich mir einen Personal Trainer suche oder welche Erwartungen habe ich an den und wie bin ich denn über den Kies gestolpert und so weiter und so fort. Und in dem Sinne, Olaf, ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ja, freut mich auch dabei zu sein. Jetzt gucken wir mal. Das wird bestimmt spannend für alle.
Ja, Olaf, ich muss gestehen, also du begleitest mich ja seit 1998. In ganz vielen Seminaren bist du dabei, du bist in meinem kompletten Mentorship-Programm immer wieder erwähnt und ich erzähle ganz, ganz viele Geschichten aus unserer Zusammenarbeit und ich erlebe es ja immer wieder, dass mir jemand sagt, ey, na, das stimmt doch sowieso nicht. Oder vermutlich wird auch der ein oder die andere Podcast-Zuhörerin denken, wenn ich so meine Storys aus meiner Karriere erzähle, das hat er sich jetzt sowieso alles ausgedacht. Und deswegen ist es ja so schön, ich kann ja heute nicht lügen. Ne, ich kann ja heute quasi beweisen auch damit, was ich bisher so erzählt habe, dass da wirklich die Dinge stimmen. Und Olaf, du bist für mich ein großer Wegweiser in meiner Karriere gewesen, weil du mir Dinge um die Ohren gehauen hast, die bis heute wirken. Und wo ich heute natürlich drüber schmunzel, die damals aber nicht so witzig waren. Und du bist heute mein Podcast-Interviewpartner, das heißt, du sollst hauptsächlich reden. Ich möchte mir aber das Recht rausnehmen und ich hoffe, du verzeihst mir das, zu Beginn kurz den Zuhörer mit auf die Reise zu nehmen, wie wir beide zusammengekommen sind. Ist das in Ordnung für dich?
Gerne, kannst du erzählen. Das werde ich auch. Eine witzige Story. Ja, also.
Ja. So, es passierte Folgendes, dass ich damals von der IHK eine Zeitschrift zugeschickt bekommen habe, weil ich damals IHK-Mitglied war und heute immer noch bin. Und in dieser IHK-Zeitschrift war auf den letzten Seiten immer jeden Monat ein Unternehmer oder eine Unternehmerin vorgestellt. Und ich weiß es noch wie heute, ich blätter durch und auf einmal springt mir ein Artikel über Olaf Schmitz ins Auge. Olaf blickt durch. Digitale Systeme für Archivierung. Und in diesem Beitrag stand, berichtet über einen jungen Mann, der mit 15 Jahren die erste Firma gegründet hat, mit 18, 9, mit 19 glaube ich die zweite, mit 24 Jahren die dritte. Und zu dem Moment, wo ich diesen Beitrag las, warst du 27 Jahre, wenn ich mich noch richtig erinnere, hattest, ich glaube, 300 E-Mails pro Tag zu bearbeiten. Ich wusste damals gar nicht, wie E-Mail geschrieben wird. Du hast schon 300 E-Mails bekommen. Du hast, glaube ich, im Schnitt 12 Stunden gearbeitet. Du hast sehr wenige Stunden geschlafen. Du hattest Hobbys wie Kochen, leidenschaftlicher Koch. Du hattest, glaube ich, gerade beim letzten Fahrradergometertest beim Arzt irgendwie das Fahrrad in der Wattzahl gesprengt. Also du warst leidenschaftlicher Fahrradfahrer, in jungen Jahren ja auch sehr professionell. Du hast Tennis gespielt, du hast ein Haus gebaut. Und ich fragte mich, wie kriegt er das eigentlich alles hin? Und ich weiß bis heute nicht, welche Eingebung mir sagte, das ist genau dein Mann, das ist genau dein Klient. So, und ich war ja zu der Zeit, als ich dich kontaktierte, lost. Also ich war komplett lost. Ich hatte all mein Geld aus dem Fenster geworfen für sinnlose Marketinginstrumente, die alle nicht funktioniert hatten. Ich hatte keinen einzigen Klienten, ich war verzweifelt. Das Einzige, was ich wusste tief in mir, ich gehe davon aus, dass ich ein guter Trainer sein kann. So, und jetzt las ich über dich und dann habe ich mir gesagt, den schreibst du einfach an. Also Kaltakquise. Das, was quasi nie funktioniert. Es war mir aber egal, ich hatte auch noch nie das Wort Kaltakquise gehört. Ich habe dir einfach einen Brief geschrieben in deine Firma.
Ja, einen physischen Brief, also keine E-Mail.
Genau, ja, tatsächlich einen physischen Brief, so mit Briefmarken und allem drum und dran. Genau. Ja. Und dann habe ich etwas gemacht. Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe mir aber gedacht, das ist richtig so. Versuch, dem mal hinterher zu telefonieren. Das ist ja auch das, was ich heute in meinen Coachings zu den Leuten sage. Guerilla-Marketing, einfach mal jemanden anschreiben, würde ich bis heute machen, rate ich auch den Kollegen. Aber wenn ich jemanden anschreibe, dann muss ich schon hinterher telefonieren. Naja, also ich telefonierte, glaube ich, circa 2 Wochen nach meinem ersten Brief in deiner Firma. Oder ich rief in deiner Firma an. Und da hatte ich, und ich bitte korrigiere mich, ich bilde mir ein Waltraud am Telefon. Deine damalige rechte Hand.
Nee, du hattest, das war ja geil, du hattest erst die Ute dran, die hatte ich dann mit der Claudine verbunden und dann hattest du Waltraud dran. Also ich hatte ja drei Mädels.
Die deine Termine gemacht
eine
haben.
Eine war ja so in den 50er Jahren, also war ja so 50 Jahre alt und die anderen beiden so eher so 30. Ich war ja jünger. Genau. Und die hatten eigentlich die gesamte Strategie, alles abzuwimmeln, was es so gibt. Was ich denen ja nie gesagt hatte. Ich bin ja ein sehr neugieriger Mensch. Aber das ist so, du stellst Leute ein und die entwickeln so eine Eigendynamik. Ja. Gar nicht böse gemeint, aber erstmal alles weghalten. Ne?
Ja. So, genau. So. Und ich hörte, und manchmal sage ich, ich hatte Glück. Ich hörte so, au, der Herr Schmitz, der ist nicht da. Rufen Sie in 2 Tagen nochmal an. Also rief ich in 2 Tagen wieder an. Und ich hörte erneut, oh, das tut uns leid, der Herr Schmitz ist in einem, ich glaube, Meeting oder was. Also wo genau du warst, weiß ich nicht mehr. Und ich hörte wieder, ach, das tut uns leid, melden Sie sich doch einfach nochmal nächste Woche Montag. Und das meine ich mit Glück. Ich hatte also beim dritten Anruf Montag dann immer noch eine freundliche Stimme am Telefon, die sagte, oh Mensch, das tut mir aber leid, der Herr Schmitz ist gerade verreist. Die jetzt nicht etwa sagte, Herr Kies, Sie nerven. Und wissen Sie was? Der Herr Schmitz wird sich schon melden, wenn er Interesse hat. Und meistens ist man dann ja raus aus der Nummer. Nein, Waltraud war freundlich, war nett und sagte, ich sollte mich wieder in 2 Tagen melden. Das ganze Spielchen ging über Wochen.
Ja, ich glaube fast 2 Monate. Ne?
So, genau. Und dann kriegte ich einen Rückruf von Olaf Schmitz. Und ich bin fast am Telefon zusammengebrochen. Ich weiß nicht, wo mein Puls war. Und was sagtest du zu mir? Ich habe es noch heute in den Ohren. Ich habe hier einen Zettel liegen, Personal Training, Kies anrufen. Worum geht's? Mhm. Und ich wusste damals ja gar nicht, dass es Autotelefone gibt. Also du hattest auch schon ein Autotelefon.
Ja.
So, und bevor du jetzt gleich endlich in diesem Podcast zu Wort kommst, vielleicht noch für den Zuhörer die kurze Information. Ich hatte im November 97 einen Anruf von einer Frau bekommen, die ich angeschrieben hatte, und der konnte ich nicht kurz und bündig erklären, worum es bei Personal Training ging. Sie fiel mir ja ins Wort nach 90 Sekunden und fragte nur noch, warum ich der richtige Trainer für sie bin. Die Frage konnte ich ja auch nicht beantworten, da hatte sie einfach aufgelegt. So, jetzt ein paar Monate später riefst du mich zurück, dann hatte ich zumindest innerlich das kurze Gefühl, Elina, du musst dich jetzt etwas kürzer fassen. Wenn der dich fragt, worum geht's, hat er erstens dein schlechtes Anschreiben nicht gelesen, weil es war wirklich schlecht, und zweitens hat er gerade keine Zeit, weil er im Auto sitzt. Also versuch's kurz auf den Punkt zu bringen. Und dann sagtest du nach kurzen Minuten, klingt ganz interessant, kommen Sie mal vorbei.
Ja.
So. Und dann saß ich bei dir im Wohnzimmer, in deiner damaligen Wohnung, und da saß ein junger Bursche mir gegenüber, der, ich sage immer so schön, in der Nahrungskette ganz woanders lebte, eben unglaublich erfolgreich war, und ich war so aufgeregt. Und Olaf, jetzt mal Hand aufs Herz. Du hast gerade gesagt, du bist ein neugieriger Mensch. Jetzt hast du irgendwann diesen Zettel scheinbar bekommen, der Kies nervt, ruf den doch mal endlich zurück, sag dem ja oder nein. Was war denn damals überhaupt deine Intention zu sagen, der soll mal vorbeikommen?
Naja, ich glaube, das sind immer verschiedene Intentionen. Das eine ist, glaube ich, dass Leute, also ich in dem Falle mal selber reflektiert habe, Achtung, zu fett, wenig gemacht, weißt ja, also super ambitiös. Ich bin halt ein sehr kompetitiver Mensch. Ich muss immer irgendwie Wettbewerb machen. Also es gibt bei mir nichts, was ich irgendwie in meinem Leben gemacht habe, wo es nicht um schnell, besser und so weiter, ne? Also wo es um
irgendwie höher, schneller, weiter geht.
Egal ob Firma oder, ne, oder private Sachen, Geschwindigkeit, und das ist immer, das war mir immer, das ist, bin ich, ne? Punkt. Und dann habe ich halt gesagt, damals, erstmal, ich glaube, was du eben vergessen hast zu erzählen, es gab ja gar kein Personal Training als Wort.
Genau.
Das Thema gab es damals nicht. Du warst ja quasi, du hast quasi für dich entschieden, etwas Neues in Deutschland zu erfinden, was es hier nicht gab als Wort. Und es gab ja auch noch jetzt keine Webseiten und so von dir oder von sonst. Man konnte ja gar nichts recherchieren. Und du konntest ja auch nur in der physischen Presse quasi lesen, dass ich irgendwie erfolgreicher Unternehmer bin, etc. Ne? So. Und ich glaube, da kommen so paar Sachen zusammen. Ich bin eigentlich eher so keep on the ground, wobei die Zeit war die einzige Zeit, wo ich jetzt rückblickend sagen würde, fuck, da habe ich viele Fehler gemacht und ne, falsche, zu teure Autos gefahren und so weiter. Ja,
hat man ja. So ist als junger Mann.
Ja, das haben andere so mit 55, die Midlife-Crisis, die hatte ich, glaube ich, mit 26, 27. Das ist halt so. Ne? Aber das ist so. Aber jetzt nochmal zurück zum eigentlichen Thema. Das ist im Endeffekt so gekommen, dass ich reflektiert habe und gesagt, ich muss mal irgendwas machen. Und das klingt jetzt erstmal interessant. Und als du dann da saßt, jetzt nicht nur, dass ich dann nur dieses Thema hatte nach dem Motto, das ist was für mich, sondern ich habe eigentlich mein ganzes Leben lang, das habe ich auch jetzt noch, das ist so, was ich ja jetzt mache, ist ja vielen anderen helfen, ihre Firmen aufzubauen und groß zu machen. Und ich hatte halt damals auch das Thema, dass ich gesagt habe, komm, dem kannst du wahrscheinlich auch, mit dem kannst du gut reden, der braucht Hilfe, ich kann mein Gefühl zum Senden, also ne, kann ich irgendwie ein bisschen mit direkt abfrühstücken, kann dir helfen. Gleichzeitig lerne ich unheimlich viel. Das ist ja, das war immer so mein Motto. Ich habe sehr früh gemerkt in meinem Leben, ich kann eigentlich von jedem was lernen. Also von jedem Mitarbeiter auf jedem Level in dem Unternehmen kann ich was lernen. Was er eben gesagt, ich habe auch meine erste Firma sehr früh aufgemacht und habe da ja auch mit viel älteren Menschen gearbeitet, die, von denen ich ja gelernt habe. Aber ich habe immer was gelernt. Ne? Und deshalb habe ich damals gedacht, komm, du kannst was von lernen, du kannst profitieren vom Körper, vom Brain, und ich kann mich zwingen. Ich brauchte halt irgendwie so einen Festpunkt, ne, dann einfach, weißt ja, 10 Uhr da sein, loslaufen oder 7. Wir hatten ja auch mal ganz crazy Zeiten oder so. Wir hatten ja auch dieses Thema, dass ich einfach beschlossen habe, in 6 Wochen Also ich
Nee, darauf gehen wir gleich ein.
Ja, okay, gut. Aber es, im Endeffekt war es so, dass ich gesagt, komm, Egenhard, wir fangen jetzt mal an. So, und dann hätte ich ja jederzeit sagen können, nee, bringt nichts, hör auf. Ne?
Ja. Ich weiß auch noch, wie du dann eben, und das steckt ja auch in den Worten drin, die du gerade gesagt hattest, also vielleicht auch für den Zuhörer nochmal zum Verständnis, es war ja nicht so, dass du einen Leidensdruck hattest und jetzt anfängst, irgendeinen Trainer zu suchen, der dir dabei hilft, wie du gerade sagst, der Begriff Personal Trainer, den gab es auch gar nicht. Bei dir war ganz viel Neugier drin und du sagtest ja wortwörtlich, ist was Neues, mache ich. Also es war für dich auch ein neuer Schritt und dann kam eben genau das auch, ach Mensch, vielleicht kann ich dem ein bisschen unter die Arme greifen. Und dann komme ich zur nächsten gemeinsamen Episode. Das war unsere fünfte Trainingseinheit.
Haben wir eigentlich schon gesagt, dass ich dein erster Kunde war?
Ach so, vielleicht an der Stelle nochmal erwähnt, das ist für mich irgendwie so selbstverständlich. Ja, du warst, und das, lieber Zuhörer, ja, er war genau mein erster Klient. So, und ich hatte ja wirklich von Tuten und Blasen gar keine Ahnung. Und fünfte Trainingseinheit, wir laufen am Deckstein, oder wir laufen Richtung Decksteiner Weiher in Köln an der Sporthochschule, hinten da diesen kleinen Hügel hoch. Und dann fragtest du mich, Egenhard, sag mal, was sind deine Ressourcen? Und ich so, ich guckte dich an, glaube ich. Ich merkte, wie mein Frontallappen anfängt zu überlegen, wie wird eigentlich Ressourcen geschrieben mit Doppel-S, O-U, keine Ahnung, Doppel-R, ich weiß es gerade überhaupt nicht. Was meint der Typ? Und wieso fragt er mich gerade, wir trainieren, was meine Ressourcen sind? Ich hatte keine Antwort darauf. Am Ende der Trainingseinheit, die für mich episch war, standen wir an der Jahnwiese und versuchten so ein paar Mobilitätsübungen zu machen, die ja am Ende einer Trainingseinheit für mich damals dazugehörten. Und dann sagtest du zu mir, Egenhard, komm von deinem Diplom-Sportlehrer-Dasein runter und lerne unternehmerisch zu denken. Unabhängig davon bist du viel zu billig. Und da hast du mir 2, 3 Ohrfeigen um die Ohren gehauen, dass ich eben keine Ahnung hatte, was meine Ressourcen sind. Gar nicht, ne? Also 0,0. Und ich habe mich danach wirklich nicht gut gefühlt. Aber das war ja so wichtig für mich, diese Lektion, die du mir da erteilt hast, die Aussage, dein scharfer Blick schon nach der fünften Trainingseinheit, der Typ hat echt keine Ahnung von dem, was er da tut.
Überhaupt nicht. Ich hatte Angst, dass du das unternehmerisch überlebst. Weißt du, ich habe gedacht, dem will ja weiter mit dir irgendwie arbeiten. Aber wenn du das so machst, dann bist du ja bald pleite. Und dann ist halt schlecht für mich, weil dann habe ich ja keinen mehr. Dann hätte ich mir wieder einen neuen backen müssen. Das ist ja blöd.
Genau.
Es gab ja keine Personal Trainer.
Ja, und dann hast du mir ja direkt deinen Steuerberater vermittelt. Der hatte dann noch ganz schnell ermittelt, Herr Kies, wenn Sie so weiterarbeiten, arbeiten Sie 13 D-Mark damals ja pro Stunde minus, also pro Stunde Personal Training machen Sie 13 Mark minus. Also Ihr Unternehmen funktioniert irgendwie doch nicht so doll und der Herr Schmitz hat scheinbar viel recht. Und dann hast du gesagt, so, jetzt kommst du mal am Wochenende zu mir und dann erkläre ich dir mal, wie eine Firma funktioniert. Und jetzt kommt direkt endlich nun meine Frage, meine erste an dich, Olaf. Ich habe ja Zuhörer, die sind entweder in der Existenzgründungsphase oder sie überlegen, sich selbstständig zu machen oder sie sind vielleicht seit 3, 5 oder vielleicht sogar 10 Jahren unterwegs, aber die Firma läuft nicht so richtig. Sie sind unternehmerisch nicht so richtig erfolgreich. Was würdest du als wirklich sehr, sehr erfahrener und erfolgreicher Unternehmer jeden jungen Unternehmer mit an die Hand geben oder sagen, also du musst darauf achten. Ohne dem wird es nicht funktionieren. Gibt es da so ein paar Grundlagen für dich?
Ja, wir wollen es ja kurz fassen. Ja. Ja, gibt es. Also das Erste ist, es gibt ja 2 Wege, erfolgreich zu werden. Das ist entweder hart arbeiten oder smart arbeiten. Und wenn du das richtig gut machen willst, machst du beides. Und zwar gleichzeitig. Und das heißt, du musst erstmal wirklich die extra Meile gehen. Du hast eben gesagt, ich habe 12 Stunden gearbeitet. Ich glaube, das ist stark untertrieben am Tag. Also ich glaube, es waren 7 Tage die Woche mehr als 12. Wir haben ja rund um die Uhr gearbeitet. Also die Firma hat ja 24 Stunden, 7 Tage durchgearbeitet. Und ich war eigentlich 16 Stunden eigentlich vor Ort. So, dann haben wir uns dann noch getroffen und Sport gemacht, aber teilweise ja auch aus der Firma raus und so. Das muss man irgendwie mit reinbacken. Aber man muss, glaube ich, diese extra Meile gehen. Und die Unternehmer, die ich heute habe, die gehen auch überwiegend diese extra Meile, also die ich heute betreue. Das sind ja alles so Tech-Startups, ne? Mhm. Und extra Meile gehen ist super wichtig. Und in meinen Augen ist es sogar super wichtig, weil du nämlich dann viel mehr Zeit reinbringst und mehr lernst. Und das ist das Wichtige. Die Leute vergessen immer, dass also wer reingeht und sagt, ja, es ist Arbeit, der macht es schon falsch. Also muss da reingehen und quasi sagen, boah, ich habe eine Chance, was zu lernen. Und das ist, du bist ja nie perfekt, du musst dich immer verbessern, du kannst ja immer ein Level raufgehen. Also dieses konstant dich verbessern, das ist halt super wichtig. Und diesen Anspruch an sich zu haben und nie zu sagen, ich bin schon super. Und das hast du ja damals zum Glück gehabt. Du hast ja dann irgendwann sehr früh auch angefangen, diese Fragen zu stellen, ne? Und immer zu sagen, kannst du mir dabei helfen? Das heißt, du musst dir Leute suchen, die dir helfen können. Du hast ja das Glück als Personal Trainer gehabt, weil du ja auch wenig Wettbewerb, es gab eigentlich keinen Wettbewerb damals.
Ja, gab's damals nicht.
Dass du ja auch sehr schnell andere Leute viele auch über mich kennengelernt hast, die du dann trainiert hast, die dir ja eine andere Perspektive geben. Und es ist ja so, das ist dann der zweite Tipp, dass dieses Smart-Arbeiten, dass viele verschiedene Sichtweisen, ich habe damals, glaube ich, immer zu dir gesagt, hol dir 10 Meinungen von Leuten, verschiedenen Leuten und bau dir deine eigenen. Die wird immer besser sein als jede, also als meine oder als jede andere, weil die näher an der Wahrheit ist, deine, eins, die du dann gebaut hast. Und das ist so, das Smart-Arbeiten heißt, nimm alle Datenpunkte, die du kriegen kannst, und versuch effizient zu arbeiten, versuche trotz, wenn du wenig Geld hast, auch Experten einzubinden. Vielleicht hast du Freunde, hast du andere Unternehmer, denen du kannst ja einen trainieren, der baut dir deine Webseite, weil du wahrscheinlich keine Webseite bauen kannst, ne? Oder hol dir einen Tipp, wie du ein Pricing machst vom Steuerberater, trainierst du den halt. Oder ne, also da musst du ein bisschen kreativ sein. Und neben diesem Hard und Smart, es ist, glaube ich, wichtig, dass man einfach, das hast du ja auch gemacht, du hast einfach angerufen, ne? Oder du hast einfach penetrant quasi versucht, da dran zu kommen. Und das, finde ich, belohnen viele Leute. Also es gibt natürlich auch Leute, die das nicht machen, aber wenn du immer an gute Unternehmer denkst, die ich kenne, die sind nicht bekannt, das sind nicht die Leute, die du in der Presse siehst meistens, sondern das sind die Leute, die kennst du ja auch, die sich zurückhalten, die selten in die Öffentlichkeit gehen, weil sie gar keine Zeit dafür haben. Die arbeiten halt gerne und die haben daran Spaß zu arbeiten, die machen, ne, und die wollen auch andere Leute fördern. Und ich glaube so, ich habe ja immer Unternehmer irgendwie, andere Unternehmer groß gemacht und da habe ich auch nichts von, ne? Also ist ja nicht, dass du mir jetzt irgendwie, also ich habe viel gelernt dadurch, aber es ist ja nicht, dass du gesagt hast, komm Olaf, das ist ein Anteil im Unternehmen, will ich auch nicht, ne? Sondern das macht mir Spaß, von Geben auch was zu nehmen und gegeneinander und so. Und ich glaube, so machen das sehr viele. Ich kenne sehr viele, die das so machen. Und das ist auch smart, dass du quasi diese Meinung aufnimmst und dich dann verbessern kannst. Ne? Und das heißt, alle Ressourcen nutzen. Und das würde ich den Leuten mitgeben, dass man da rangeht. Und da gibt es viele andere Sachen, aber ich glaube, das sind so die wesentlichen Elemente.
Ja, herzlichen Dank für den Einblick. Ich möchte an der Stelle noch erwähnen, du hast mich tatsächlich innerhalb von einem Jahr ausgebucht. Also du hast mir Empfehlung über Empfehlung und da rufst du jetzt mal bitte bei dem Unternehmer an, dann rufst du mal bei dem Unternehmer an. Und das sage ich ja auch immer zu meinen Kollegen. Wenn wir einen Menschen betreuen, mit dem wir uns gut verstehen, der uns sympathisch ist, mit dem wir matchen und der spricht mir eine Empfehlung aus, dann werde ich ja in der Regel jemanden finden, der irgendwie so ähnlich tickt. Und schon habe ich wieder den nächsten. Und so kann ja ein ganz, ganz wundervolles Art Schneeballsystem entstehen. Und dafür bin ich dir auch bis heute dankbar, dass du mir da so den Weg zu diesen Unternehmern geebnet hast und vor allen Dingen auch so zu dem Verständnis. Olaf, du hast dann, als ich an dem Wochenende bei dir war, hast du mir gesagt, und da hast du kurz einen Zettel genommen, guck mal, so funktioniert eine Firma. Und da hast du eine Treppe aufgemalt. Mhm. Und das ist auch bis heute für mich etwas, was mir sehr, sehr stark in Erinnerung geblieben ist und was ich auch immer wieder zu Kollegen sage. Dieses Sinnbild einer Treppe für mich heißt, ich gehe einen Schritt, ich baue etwas auf, also ich gehe quasi wie eine Stufe nach oben und dann muss aber immer eine Art Konsolidierungsphase kommen. Also das, was ich mir jetzt aufgebaut habe, das muss ich jetzt erstmal stabil machen. Das muss ich bewahrheiten, das muss dauerhaft funktionieren. Ich kann nicht erwarten, dass ich immer eine gerade nach oben gehe, die 45 Grad Winkel hat und der Aktienkurs geht immer nur nach oben, ist ja totaler Blödsinn. Und das war für mich ein wichtiges Synonym. Siehst du das heute noch genauso mit den vielen Jahrzehnten, die du als Unternehmer hast? Und was liegt für dich da so ein Geheimnis drin?
Naja, ich glaube, das ist ja das eigentlich, wenn man es jetzt nochmal so ein bisschen genauer erklärt, du machst was, also du gehst drauf, also du probierst irgendwas, egal ob jetzt Vertrieb verbessern, Produkt verbessern, Marketing verbessern, egal, verbesserst was und dann können ein paar Dinge passieren. Das eine ist, es funktioniert. Dann geht es aber ja nicht so weiter rauf, sondern es funktioniert und dann funktioniert es irgendwie ein bisschen anders, weniger, weil du weniger Markt hast, weil du weniger Leute triffst, was auch immer. Das heißt, du steigst und irgendwann hast du, je nachdem, was es ist, das ganze Potenzial erschöpft in dem Markt, wenn es Marketing ist oder du hast nicht mehr genug Leute, die du ansprechen kannst oder der Preis ist jetzt zu hoch und dann passiert der hier, dann geht es geradeaus. Das heißt, du validierst es quasi so lange, bis du wieder, und dann brauchst du die nächste Idee. Und das ist das, wo die meisten dran scheitern. Die glauben immer, eine Idee reicht, ich werde jetzt Personal Trainer und ich brauche keine Weiterbildung mehr. Jetzt mal übersetzt für euch, du brauchst keine Weiterbildung mehr und so weiter. Es gibt ja keine Firma, die sich nicht ständig neu erfindet. Das ist ja so, egal welche Firma du baust, die braucht irgendwann ein zweites Produkt oder einen anderen Markt, dann gehen die ins Ausland oder die bauen ein nächstes Produkt oder irgendwas. Also, und das ist dann der nächste Schritt. Und dann wird der wieder so lange wächst und dann so. Und das kannst du natürlich jetzt parallelisieren und viele Leute aufs Problem schmeißen. Ich nenne das immer quasi, weiß ja auch noch von früher, darf man heute gar nicht, glaube ich, mehr sagen, chinesische Methode, viele Leute aufs Problem schmeißen. Die können das, ne? Wir machen halt smart teilweise und nichts, es gibt beides funktioniert, ja. Und die Kombination aus beidem geht wahrscheinlich noch schneller, hat wenige probiert, weil weniges Geld dafür haben. Aber es ist halt wirklich so, ne? Also du validierst und dann kommt mir die nächste Idee. Und manchmal geht es auch runter, alles nicht schlimm. Als Unternehmer, wenn du es auf der langfristigen Achse nimmst, und deshalb wachsen ja auch die Börsen immer über Jahrzehnte geradeaus, gibt es zwar immer Ausfälle, irgendwas, was nicht läuft, aber langfristig geht es halt immer rauf. Und solange du dran kämpfst, und dafür arbeitest. Und das ist, glaube ich, das würde ich heute immer noch so sehen. Und das gebe ich auch allen Leuten mit. Die nächste Idee und dann geht's weiter. Und manchmal teilt sich das in größeren Firmen auf mehrere Menschen auf. Die einen haben die Ideen, die anderen setzen es um und während die anderen an der nächsten Idee arbeiten. Aber das Entscheidende ist, und das ist immer so das größte Problem, die Leute arbeiten nicht rückwärts vom Kunden. Und das hatten wir eben gesagt, dass du deinen Kunden fragst. Wenn der Kunde sagt, einer deiner Kunden sagt, ich würde mir das und das wünschen, dann würde ich das direkt bei den nächsten 5 verproben und gucken, ob die das auch cool finden. Und dann hast du es halt 5 verkauft. So. Das haben wir ja damals auch gesagt, jetzt mach mal das. Und dann habe ich gesagt, Mach das mal mit den anderen, die ich dir da empfohlen habe, auch. Und dann haben das, einige von denen fanden es auch gut und so hast du es halt. Und dann hast du ja irgendwann von anderen Leuten was mitgebracht, das war ja auch meine Idee. Und dann lerne ich mal was Neues, Und das ist cool. Und das hat ja dann beiden geholfen, in dem Sinne.
Ja, absolut. Und ich finde es auch schön, dass du sagst, zu einem erfolgreichen Unternehmer gehört die Extrameile. Das ist ja auch das, was ich meinen Jungs immer sage. Willst du erfolgreich sein, musst du die Extrameile gehen. Und ich bin dir alleine deswegen schon dankbar, weil in den letzten Jahren immer mal wieder so in den sozialen Medien ja kolportiert worden ist, ach, du musst für deinen Erfolg gar nicht so viel tun, du musst dafür gar nicht so viel arbeiten. Irgendwie kommt das alles zu dir selbst. Und das ist eben grober Unfug. Wir müssen überdurchschnittlich engagiert sein, wenn wir erfolgreich sein wollen. Aber wie du auch sagst, und das finde ich eine schöne Anregung mit diesem Gedanken, smart zu sein, es geht auch nicht darum, dass wir uns tot arbeiten. Genau. Und Olaf, du hast jetzt gerade nochmal so ein Bild auch gezeichnet quasi mit der Validierung und der Treppenstufe und der Firma. Und dann hast du irgendwie erwähnt, glaube ich, da gibt es natürlich auch mal Talsohlen. Mhm. Was würdest du aus deiner unternehmerischen Sicht uns als Empfehlung geben? Wie gehst du mit Talsohlen um? Wie schaffst du es mental dort nicht, den Kopf in den Sand zu stecken oder aufzugeben und auf einmal, ach, weißt du was, alles scheiße, ich lasse mich wieder einstellen.
Also, das ist relativ einfach zu erklären. Ich glaube, ich verstehe teilweise gar nicht, wie Leute da so dran scheitern können, wenn du das hier wirtschaftlich betrachtest. Also wenn die Wirtschaft schlecht läuft, also jetzt aktuelle Zeit, wir sind eine Rezession in Deutschland, negatives Wachstum als eines der wenigen Länder. ein schlauer Unternehmer sagt, cool, ist jetzt alles billig, jetzt investiere ich. Ja, und das siehst du auch, dass viele, natürlich im Verborgenen, ne, also nicht die man so kennt, aber die großen Fonds investieren jetzt auch. Ne? Also jetzt geht Geld in die Wirtschaft. Oder wenn du dir anguckst, große Geschäftsideen, die jetzt groß waren die letzten Jahre, wie Facebook, Spotify, die sind alle in Krisenzeiten geboren und in Krisenzeiten als erstes gewachsen. Und das heißt, in der Krise, und jetzt übertrag das aufs Persönliche, es läuft gerade nicht, du hast keine Kunden, dann hast du viel Zeit. Mhm. Ja, und wenn du jetzt dann die Energie hast und dann die Leute anrufst oder anschreibst und dann die Extrameile gehst in anderen Bereichen, also Akquise oder auch mal überlegst, ich muss mich neu aufstellen, ich brauche andere Leistungen, die ich erbringe. Ne? Weil, ich meine, durchschnittliche Laufzeit von Leistungen, die so funktionieren, im Allgemeinen der Wirtschaft ist meistens so 6, 7, 8 Jahre. In dieser Tech-Branche eher kürzer. Also was du heute baust, ist nach 3, 4 Jahren nicht mehr relevant, weil es viel Wettbewerber gibt. Ne? Die kommen auch dann oft global, also aus Nordamerika, aus Asien. Und dann hast du viel schneller den Markt, musst du wieder was Neues erfinden. Das heißt, du musst konstant dich selber innovieren, also dich selber verbessern. Und das heißt, wenn du eine Leistung hast, also ich bin ja jetzt nicht der Personal Trainer, aber relativ gut in meinem Sport gewesen, das heute geht so, ich bin im Tennis, geht es gerade so. Aber wenn du das siehst, du kannst halt sicherlich deine Leistung in deiner heutigen Disziplin, sage ich mal, also in deinem heutigen, was du als Training anbietest, kannst du verbessern. Du kannst parallel in der Krisenzeit, wenn du keine Klienten als Beispiel hast, kannst du auch neue Dinge lernen, also obendrauf setzen. Also zum Beispiel anstatt nur Sporttraining machst du dann mentale Betreuung oder, ne, also was auch immer, gibt es ja verschiedene Wege, die man gehen kann oder andersrum. Und du kannst viel Akquise machen. So. Und entscheidend ist ja nur, dass du das lernst. Und wenn du jetzt einfach denkst, ich greife zum Telefon, ruf irgendeinen an und gibst dann nach 10 Leuten oder 50 Leuten auf, das bringt natürlich nichts. Ne? Also das ist halt so wie, es gibt ja diese, kennst du ja wahrscheinlich auch Leute, die dir ständig in LinkedIn schreiben. Vielleicht ein schönes Beispiel. Mir schreiben 100 Leute, 120 so am Tag im Schnitt in LinkedIn. Würde mich gern mit dir verbinden. Wir sind in derselben Branche unterwegs. Und ich denke da, ja, Grund null. Die Kleinen, also ablehnen. Wenn jetzt einer wirklich reingeht in LinkedIn und dann wirklich sich Mühe gibt und versteht, was ist denn das für ein Typ? Hast du ja damals gemacht. Und wie spreche ich den denn an? Ja, also wenn man mal ein bisschen hinhört, wenn man mal ein bisschen liest, wenn man mal, ne, ruhig mal eine halbe Stunde investiert, den einen will ich haben. Ja, dann, also wenn ich mir die Leute suche in der richtigen Lebenssituation, in der richtigen Preisklasse etc., also wenn ich ein bisschen smart bin, dann kriege ich da auch einen von, dann brauche ich nicht 500 Anrufe, dann brauche ich vielleicht 50. Und die Zeit ist aber genau dieselbe, die ich brauche, aber ich muss die recherchieren. Und die Zeit würde ich halt investieren. Und das ist halt dann einfach harte Arbeit. Und die Leute, die dann natürlich sagen, ja, läuft gerade schlecht und dann irgendwie denken, ja, jetzt mache ich halt irgendwas anderes und ne, wie auch immer, nicht an ihrem Erfolg arbeiten, die machen es natürlich, die werden nicht erfolgreich. Du musst halt in der Krise ein bisschen mehr arbeiten, aber das Investment lohnt sich dann. Egal, ob deine persönliche Krise, die Wirtschaftskrise, was auch immer. Ne?
Ganz tolle Dinge, die du ansprichst, und ich hoffe, es wird für jeden Zuhörer nochmal deutlich, wie wichtig es ist, überdurchschnittlich engagiert zu sein und eben nicht direkt aufzugeben. Es ist auch eine Mentalitätsfrage am Ende, die dort mit reinspielt. Olaf, du hast vorhin erwähnt, wenn du etwas machst, dann brauchst du so ein bisschen dieses Competition, du brauchst so ein bisschen diese Wettkampfsituation. Kurze Erwähnung auch an der Stelle über Olaf, er hat dann mal natürlich Race Across America gemacht, aber nicht nur einmal, er ist, ich weiß nicht wie oft, Oslo, Trondheim, ein Fahrradrennen über, ich weiß nicht wie viele 100 Kilometer gefahren, und Olaf und ich, wir trainieren, also wir haben im Frühjahr 98 angefangen und im August trainierten wir. Ich glaube, wir hatten damals eine Laufleistung von irgendwie 30 Minuten am Stück. Also es war nicht so viel, aber wir waren immerhin schon bei 30 Minuten. Und es war August, das weiß ich auch noch wie heute. Ich weiß aber nicht mehr welcher. Und dann sagte Olaf zu mir, du Egenhard, Du, ich habe Lust, ich glaube, ich laufe mal einen Marathon.
Es war August 98, also es war Ende August 98.
Ja, zumindest.
Ja, es waren 5 Wochen vor dem Köln-Marathon.
So, naja, das darfst du ja nicht voraussagen. Ach, also er sagte zu mir, ich will einen Marathon laufen. Und ich so, ja, okay, wir sind gerade bei 30 Minuten Laufleistung, gucken wir mal. Und dann habe ich gefragt, wann denn? Oder ich glaube, ich habe noch gefragt, wo oder welchen, hast du Köln gesagt? Und dann habe ich, glaube ich, gefragt, wann? Und dann hast du gesagt, Oktober. Ich sage, ne, ich weiß, dass der im Oktober ist. Ich sage, in welchem Jahr denn? Und da hast du mich angeguckt, so nach dem Motto, was ist denn das für eine dämliche Frage, in welchem Jahr? Na jetzt, ich sag, ja, wie jetzt?
5 Wochen.
Na jetzt, in 5 Wochen, ich meine, wir sind heute bei 30 Minuten Laufleistung, du wirst in 5 Wochen Marathon laufen. Ich habe dich für völlig verrückt erklärt.
Ja, und nach dem Laufen hatte ich ja immer 2 Tage lang Zwangslaufpause, weil ja nichts mehr ging, weil ich ja totales Übergewicht hatte. Man muss halt vorsagen, also ich hatte ja bis 93 war ich ja sportlich super. Dann habe ich mal 40 Kilo quasi zugelegt und dann kamst ja du. Ne, also ich war ja dann zu dem Zeitpunkt wirklich unsportlich. Also da war ja den ging ja gar nicht. Ne, es war ja und so weiter. Es ging halt nichts. Ja.
Also das, um die Geschichte, ich leite gleich zu einem Thema um, was mir oder über, was mir wichtig ist, als Frage an dich. Also um es kurz zu machen, du bist den Marathon gelaufen. Ich bin verzweifelt. Also ich bin ihn ja vorher noch gerollt auf Inlineskates und dann hatten wir uns verabredet irgendwie bei Kilometer 20, 22, damals am Kümchenshof, wo ich gewohnt habe. Wir haben uns dann auch irgendwann mal gefunden und ich hatte danach ein halbes Jahr Personal Training Garantie quasi, weil du so stark Schmerzen und Probleme hattest, dass ich erstmal alleine deswegen vorbeikommen konnte. Aber welche Frage jetzt von mir an dich noch verbunden ist, auf dem Weg dorthin habe ich ja immer mal wieder, bin ich mit irgendwelchen Auswertungen gekommen. Du hast damals einen Herzfrequenzmesser von mir an der Brust gehabt mit Auswertung, mit Herzfrequenzkurven und ich kam zu dir zum Training, um dir aufzuzeigen, guck mal, was wir geschafft haben, guck mal, welche Erfolge wir gefeiert haben oder vielmehr du. Und dann hast du diesen Zettel genommen mit der Herzfrequenzkurve und hast ihn nach oben, nach unten gedreht, hast ihn auf den Kopf gestellt und hast ihn in den Papierkorb geworfen. Mhm. Und ich habe dich angeguckt und habe die Welt nicht verstanden, was du da tust und hast gesagt, warum gibst du mir das seit Wochen? Und dann habe ich dir erklärt, warum ich das natürlich aus meiner Trainersicht heraus tue. Mhm. Und da hast du ein zweites Mal zu mir gesagt, Egenhard, ich habe vor Monaten dir erklärt, lerne unternehmerisch zu denken. Das, was du mir hier gibst, habe ich noch nie gelesen, interessiert mich nicht. Ich habe es weggeworfen, obwohl du ja ein starkes Interesse hast. Kannst du bitte uns Trainer mal mit auf die Reise nehmen? Warum hast du das nicht gelesen? Warum interessiert dich sowas nicht? Weil ich denke ja, das ist doch wichtig für dich, um einen Trainingserfolg zu messen. Wie misst du denn aus Klientensicht für dich Trainingserfolg? Oder wie hast du das beurteilt?
Also es gibt ja, muss man vielleicht dazu sagen, ich habe ja sehr aktiv Radsport gemacht bis 93 und ich kannte ja dieses Thema Herzfrequenz, Herzfrequenzvariabilität. Das kann ich ja alles schon. Also es war ja für mich kein Neuland. Und dann kamst du ja eigentlich mit einer Auswertung, die mir eigentlich gezeigt hat, es geht eigentlich nicht weiter. Also du bist ja, ne, also du hast mir eigentlich so ein Blatt hingelegt und hast mir eigentlich gesagt, guck mal hier, so, wir haben ein bisschen Erfolg, aber so, ne, für meinen Anspruch, ne, also da hätte viel mehr. Und deshalb habe ich dann damals gedacht, komm, ich schmeiße es einfach weg, weil was soll ich mich damit beschäftigen, diese Nuancen zu sehen? Also ne, für mich ist es wahrscheinlich auch einfacher, hättest du jetzt einmal gesagt, komm Olaf, sieht gut aus, also Motivation, ne, weil ich glaube, du willst die Leute eigentlich mitnehmen und ihnen sagen, also auch wenn du es nicht denkst, ne, auch wenn du weißt, so eine fette Kampfmaschine mit damals 115, keine Ahnung, 20, 120 Kilo, was auch immer, läuft jetzt neben mir her, so, ne, und dann noch, weiß nicht, sind wir im Berg da hochgegangen und sowas in Bornheim und das war ja schon, da war ja schon am Ende nach dem Hochgehen. Dann hast du noch gesagt, jetzt laufen wir los. Hab ich gesagt, warum? Ich will nur einen Marathon laufen. Ich will jetzt nicht trainieren oder so. Ganz so schlimm war es nicht. Aber im Endeffekt das ganze Elend den Leuten aufzuzeigen, da muss man wahrscheinlich auch als Trainer mal lügen. Das ist ja nichts anderes als Vertrieb. Weißt du, im Vertrieb bist du ja auch unterwegs und sagst, das funktioniert, das ist gut, auch wenn du weißt, Produkt funktioniert nur zu 80%. Und das war ja so. Du warst ja jetzt nicht... Also gab ja keine Personal Trainer, aber du warst ja jetzt mit Sicherheit nicht du warst jetzt nicht der Beste, der mir hätte helfen können, weißt du? Aber das, du
bei
warst,
dem Thema schon mal gar nicht.
Du warst halt der, der da war, ne? So. Und das weiß ich ja. Und da habe ich gedacht, komm, jetzt braucht er mich hier nicht verarschen mit irgendwelchen Auswertungen oder so. Die waren ja gut, waren ja nicht schlecht, ne? Aber im Endeffekt, mich interessiert eigentlich das persönliche Feedback. Und ich glaube, das, was damals ja wichtig war, sind ja die eigentlich die Elemente, dass du pünktlich da warst und dass du mir auch quasi gesagt hast, Olaf, du bist fertig. Gab es ja die Situation, wo ich dann zum Beispiel gesagt habe, weißt du, wo ich nicht umgezogen war, wo ich die Schuhe nicht parat hatte, keine Ahnung, also wo ich halt so irgendwie nebenher versucht habe, mal Ausreden zu finden, warum ich gerade nicht kann, weißt du, so nach dem Motto, unterbewusst, ne, das hat man ja so als Mensch, und dann einfach dieses Element da zu sein und einem in den Arsch zu treten, so wie ich das ja bei mir selber fürs Unternehmen auch gemacht habe. Und das war ein wichtiges Element. Dafür brauche ich keine Herzfrequenzauswertung, ne? Oder billige Kurven oder was auch immer. Das Zweite, was du ja mitgebracht hast, war, wir haben geredet. Wir haben uns ja, ne, haben ja eben schon mal gesagt, in beide Richtungen ausgebildet. Jeder hat da irgendwas mitgenommen. Und bin ja beim Marathon auch angekommen. Soll ich dir die Zeit noch, kann ich die Zeit sagen? Weil ich bin ja noch stolz.
Gerne.
5 Stunden 32 und du warst ja am Ende sogar fertiger als ich, glaube ich, bei der dritten Variante oder der zweiten, ich weiß nicht, aber ich weiß noch, dass du hast ja auch keinen Laufsport gemacht in der Extension, da wo wir gelaufen sind.
Natürlich nicht.
Du hattest ja dann noch länger Muskelkater als ich. Das war das Allergeilste da dran.
Das war in London, weil du mich ja. Ein halbes Jahr später in London einfach mit angemeldet hast.
Ja, habe ich dich einfach mit angemeldet und gesagt, wir machen das jetzt mal mit Kopfsteinpflaster und dem ganzen Scheiß und so. Da sind wir ja quasi, also wir sind ja beide angekommen, aber
ich war fertig mit der Welt.
Du warst am Arsch, genau. Und genau. Und ich habe dann einfach
auch mein letzter Marathon.
Ich habe dann einfach weitergearbeitet, genau. Und von daher, und ich glaube, das andere, was du halt mitgebracht hast, also neben dieser Zeit und dem Austausch und das Surrogat zu sein für mein Ziel, also ne, nach dem Motto, der bringt mich jetzt zu dem Marathon. Nicht nur ich selber bringe mich dahin, muss ich ja auch, aber du bringst mich dahin, war ja auch so ein bisschen dieses Abgleichen, also ist es noch halbwegs gesund? Das ist ja so bei Leuten, und ich glaube, das ist bei fast allen Unternehmerkunden so, das sind ja alles Leute, die irgendwie einen Wettbewerb suchen. Also wenn es halbwegs erfolgreiche Unternehmer sind, sind das oft wettbewerbsorientierte Leute, die an Grenzen gehen, ne? Und dann hast du so einen Typ wie mich, der wirklich an die Grenze geht, komm, in fünf Wochen, auch trotz 120 Kilo, laufe ich Marathon, ne? Und dann haben wir ja erstmal gesagt, Egen, wir machen jetzt alles, was wir optimieren können, so wie ich Fahrräder optimiert hat nach Gewicht und Windschnittigkeit, Schuhe, Einlagen. Ne? Und den ganzen, haben wir erstmal alles optimiert, bis wir dann irgendwann gesagt haben, komm, du kannst ja nichts optimieren, du musst den Körper optimieren. Und dann ist es ja so, Ernährung haben wir noch ein bisschen, also ich habe ja dann eigentlich gesagt, trink trotzdem Cola, ne? Ich habe ja auch trotzdem Burger gegessen. Ich habe dir ja immer damals Burger noch irgendwie organisiert.
Hast du noch Burger mitgebracht?
Dass du auf den Genuss auch mal kommst. Du hast es ja konsequent verweigert, ne? Aber ich wollte ja auch mal für ungesunde Ernährung sorgen. Nee, aber ich glaube, dass du diese Grenze aufzeigst und sagst, und ne, also das ist jetzt, also dass ich das Gefühl habe, das kann ich noch verantworten. Da guckt noch einer drauf, der zwar wenig Ahnung hat, ne, im Gesamtkontext damals. Aber der guckt drauf und sagt dann, das können wir noch verantworten. Der kommt zumindest lebend an. Ne? Also der wird nicht sterben auf dem Weg dahin. Ne? So, also das ist auch so eine Grenze, die ich ja damals immer hatte. Ganz brutal wirklich an die Grenze gehen und diesen Erfolg suchen. Und ich glaube, das sind so die Komponenten, die du als Personal Trainer auch Fürsorgepflicht ja mitbringst. Ne? Neben diesen anderen Komponenten Zeit und so. Und das hat mir damals dann geholfen, ne? Und dann, man weiß ja, es hat ja dann gedreht, das Gewicht ging dann irgendwann runter, Geschwindigkeit ging rauf und ne? Ja, ging ja, bin ja angekommen.
Ja, für mich war das ja auch wieder eine weitere Lehrstunde, die ich in der Zusammenarbeit mit dir verstehen durfte und musste auch. dass also erstmal, dass es nicht um mich geht im Training, überhaupt nicht, und dass ich verstehen muss, dass eben jeder irgendwie anders tickt und dass ich auch auf den oder vielmehr die Bedürfnisse des Klienten viel klarer erkennen muss und eben nicht mit meiner wissenschaftlichen Brille gekommen bin, die ich da meinte, irgendwie aus dem Studium mitgebracht zu haben und nach irgendwelchen Trainingslehreprinzipien streng orientierten Training aufbauen muss, was ich quasi ja in jeder zweiten Trainingseinheit über den Haufen werfen konnte, weil es gar nicht funktioniert hat.
Ja, ich habe dir ja damals gesagt, Ingenhard, hör auf zu senden, hör zu. Ne, war ja, weiß ich noch, weil Verkaufen ist ja dir beigebracht, also wenn du was verkaufen willst, also dich, du musst ja dich verkaufen, dann hör endlich auf zu senden, hör mir zu. Wenn ich als Kunde glaube, ich kann mit 120 Kilo in 5 Wochen von null auf Dings einen Marathon laufen, in Köln ist ja zum Glück flach, dann geh erstmal drauf ein, beschäftig dich. Ich habe dich ja damals dazu gezwungen, dich mal damit zu beschäftigen, das weiß ich noch, ne? Und das ist halt so, Vertrieb ist halt, das Schlimmste im Vertrieb ist, wenn Leute irgendwo denken, sie müssen nur senden. Das ist ja von vornherein, das ist ein Fuck-up, das kann nicht funktionieren. Stell dir mal vor, dich ruft einer an und sagt quasi, ich bin ein cooler Trainer, ich kann das, ich habe die Ausbildung, hast ja damals gemacht, die Ausbildung und das und jenes und welches. Dann redet der 5 Minuten, du denkst, der tollste Hengst, aber ich bin auch der tollste Hengst, dann kommen so Testosterontypen hoch und das funktioniert nicht, ja. Oder du denkst halt, lass den halt senden, das interessiert mich alles nicht, weil das, was du gerade sendest, nicht mein Problem. Du weißt ja gar nicht, ob mein Problem, keine Ahnung, Schlaf, Gewicht, Leistung, ne, was ist mein, du sendest irgendwas, aber genau das Falsche. Deshalb ist ja Vertrieb für mich und auch Kundenbeziehung, also auch wenn du dann den schon hast, ist Fragen nach also quasi Neugierde zeigen. Immer neugierig sein. Ne? Das heißt, irgendwann klappte das ja auch, dass du einfach mal gefragt hast, oh, wie würdest du denn das machen? Und jetzt habe ich den und das funktioniert nicht. Oder wie gehst du denn damit um? Und, ne, dann war es ja, ich habe dann immer gesendet, du hast absorbiert und ich habe mich trotzdem cool gefühlt, weil jetzt hast du mir zugehört. Und dann hast du zwar sehr lange gebraucht, bis du dann gesagt hast, also bis du das dann vertrieblich sauber umsetzen konntest und quasi genau das, also ne, erst zuhören und dann genau das senden. Also ideal wäre halt, Olaf, was ist denn dein nächstes Ziel? Ja, Marathon in 5 Wochen Köln. Und dann sagen, ich habe die 3 Leute, habe ich schon zum Marathon in Köln in 4 Wochen gebracht. Ja, dann sage ich, mit dem mache ich das. Ne? So. Aber so funktioniert der Vertrieb, ne? Es muss nicht ganz so brutal sein, ne? Hätte damals auch nicht funktioniert, weil es war das so noch keine. Aber ne, von der Logik her ist das halt das, ich glaube, das ist das, wo die Leute, die extra Meile einfach gehen müssen, einfach sagen, hey, ich frage, ich höre erstmal zu. Was möchtest du denn? Das hast ja auch später, haben wir ja so, ich weiß nicht, so einen Vertriebsleitfaden im Endeffekt für dich gebaut, so nach dem Motto, wie redest du mit Leuten? Wir haben auch so ein Event, ich habe ja damals so Events, so Meetings gemacht extra mit Leuten, wo du dann Gast warst, sodass du die kennengelernt hast und so. Und dann hast du ja nur gefragt, ne? Du hast ja nur die Leute gefragt und dann hast du denen ja quasi den perfekten Plan für sie gebaut und dann kaufen die das natürlich, ne? Und das ist, glaube ich, auch so eine lebende Kundenbeziehung, dass man einfach zuhört. Und dann denen im Endeffekt sagt, so und so ist es. Ne?
Der nicht ohne Grund den Spruch, wer fragt, der führt.
Ja, ja,
und das, genau. Was ich gerade sagte, das habe ich durch dich eben sehr deutlich gelernt. Es geht nicht um mich und nicht ich bin derjenige, der hier irgendwie die ganze Zeit irgendwas vorgibt und macht, sondern ich muss eben Fragen stellen, ich muss hinhören, was der Klient mir sagt. Und das, was du gerade ausgedrückt hast, das erinnert mich an dieses wundervolle Buch von Paul Arden, das erfolgreichste Buch der Welt, wie es so schön heißt, es kommt nicht darauf an, wer du bist, sondern wer du sein willst. Und da gibt es ja so kurze Episoden und da gibt es genau darin eine Episode, was du so perfekt gerade auf den Punkt gebracht hast. Gib ihm das, was er will und nicht das, was er braucht. Mhm. Und er erzählt genau von dieser Verkaufsstruktur oder von diesem Verkaufsprinzip, dass ich jetzt als Trainer quasi auf einen Klienten zukomme. Ich stelle fest, ja, was weiß ich, übergewichtig und so weiter. Der braucht das und das. Jetzt kommst du eventuell um die Ecke, ja, aber ich will das und das. Und jetzt denke ich als Trainer, nee, hallo, Ich habe doch gelernt, wie der Körper funktioniert. Ich weiß doch, wie trainiert wird. Und das kann eben möglicherweise eher zum Misserfolg führen oder dazu, dass du nach 3 Wochen sagst, der Kies ist ein Blödmann. Wenn ich dir aber gebe, was du willst, kann ich ja erstmal dich zufrieden machen und später dir erklären, was du brauchst.
Genau.
Und dann mit dir gemeinsam die Kurve, nicht die Kurve bekommen, aber eben abbiegen, sage ich jetzt mal.
Ja, noch besser ist dann natürlich, wenn du das dann so schaffst, dass derjenige selber drauf kommt.
Das ist natürlich noch
umsetzbar. Also du kannst es ja so hinmoderieren, dass derjenige dann irgendwann selber
versteht.
Ne, also
ja.
Gibt es einen anderen Weg. Ne? Also können wir auch in 4 Wochen Marathon machen.
Ja. Olaf, in dem Zusammenhang wäre es für unsere Zuhörer sicherlich auch nochmal sehr spannend und wichtig, zu erfahren, was zeichnet denn für dich, du hast ja schon ein paar Punkte genannt, aber was zeichnet für dich einen guten Personal Trainer aus? Wo sagst du, wo legst du Wert drauf, wenn dich einer kontaktiert, wenn du sagst, ich würde jetzt auf die Suche gehen, was ist für mich elementar?
Ich würde mal mit dem anfangen, was für mich nicht elementar ist, was ich mich ständig sehe, ist, dass Leute sich selber nach vorne stellen mit ihrer Leistung. Weißt du, also wenn du mal überlegst, wenn du durchs Web surfst, ist jetzt egal ob Personal Trainer oder was anderes, die sind alle die tollsten in X, Y und Z, also in irgendwas. Und die Logik sagt einfach, es gibt nicht immer den tollsten. Ne? Und das ist ja eigentlich, dass du zu der Zeit an dem Ort mit deiner Leistung der Verfügbarste, der Einzige, der bist, der da ist. Darum geht's aber nicht, dass du der Beste in allem bist. Das heißt, wenn ich Leute höre, die mich zupitchen also ich habe jetzt heute zum Beispiel 3 Interviews geführt und 2 davon haben mir direkt erzählt, wie toll sie sind und konnten gar nicht aufhören damit, da habe ich halt direkt hingeschrieben, nicht einstellen. Also da war ich nach 2 Minuten schon ab, ne? Also es macht keinen Sinn, weil die sind ja immer so. Und ich will ja jemanden, der mir zuhört, der mit mir was erarbeitet, der mich wahrnimmt und nicht sich. Ne? Und deshalb höre ich dann direkt auf. Und Leute, die jetzt zum Beispiel also wenn ich jetzt zwischen den ersten Kunden, hat es ja dann mich, und dann hast du ja eben auch gesagt, ich habe dann andere vorgestellt und so. Also, dass jemand anders dich verkauft, ist viel einfacher. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, also ich denke jetzt mal, kenne jetzt dein Geschäftsmodell aktuell nicht so, aber wenn ich jetzt sage, hey, du ein Personal Trainer oder ne, wer auch immer sagt, ich habe als Partner Eginhard Kies, ich habe als Partner XYZ, ich habe als Partner den und den. Und die sagen dann auf ihren Seiten oder direkt im Persönlichen, hey, der ist gut. Oder du hast einen Arzt und der Arzt sagt, das ist ja so wie ein Physiotherapeut, du gehst zum Arzt und dann sagt der, sagst du als Patient, welchen Physiotherapeuten nimm ich? Und dann sagt dann X, gehst du zu X. Ne? Also das ist der einfachere Weg. Das heißt, wenn du externe Zertifikate hast, ist es 3-mal besser, als wenn du selber rumschwallst und sagst, ich bin top. Ne? Und ja, ist immer so was ich denke, was wichtig ist für Leute, ist, auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben. Ja? Also ich bin da auch so eher so ein macht jetzt gar nicht den Eindruck, dass ich so bodenständig bin, aber ich glaube, ich bin eigentlich relativ bodenständig. Ja? Und gab mal kurze Zeiten, wo das nicht der Fall war, sagen wir es mal so. So silberner Porsche mit roten Sitzen als Cabrio war scheiße. Aber egal. Ich glaube, da muss man halt auch, da lernt man auch draus, aber einfach auf dem Boden der Tatsachen bleiben und sich auch so verkaufen. Ja? Also nicht sich nach vorne stellen, sondern ne, in Rücksicht, im Rückhalt quasi bleiben. Und auch bei den Leistungen, ne, ganz klar, nicht die Leistungen einzeln zum Beispiel auflisten. Ne? Also das war jetzt zum Beispiel auch, das haben wir damals auch drüber geredet. Ne? Ich kann laufen, jo, kann ich auch. Ne? Also du musst nicht jedes einzelne Ding auflisten. Gibt's ja auch so Webseiten, die schwillen über vor Leistung. Weil dann habe ich ja auch wieder genau das, was du da nicht hast, wollte ich aber, dann rufe ich dich nicht an. Ne? Oder dann rede ich gar nicht mit dir. Also eigentlich die Dinge offen lassen. Das macht den Erfolg aus. Aber ich glaube, ich habe eine Frage. Was war die Frage nochmal? Ich
habe die Frage ist, was zeichnet für dich einen guten Personal Trainer aus? Also was? Aber das ist natürlich eine rein subjektive Beantwortung, das ist mir schon klar. Aber was ist für dich wichtig? Worauf legst du Augenmerk? Also wenn dich jemand kontaktiert, wenn...
Ja, also erstmal muss ich mit dem klarkommen. Das ist das Allerwichtigste als Mensch.
Empathie.
Genau. Und ich glaube, das ist halt, wenn du was verkaufst, generell, egal ob Personal Trainer, was auch immer, das Verkaufen ist immer ein Scheißjob. Ja, weil du baust eine persönliche Beziehung auf, ne? Also wir haben ja eine persönliche Beziehung aufgebaut und es hätte ja sein können, dass es dann nicht funktioniert. Und dann sage ich dann, Egenhard, Scheiße, brauch einen anderen. So, und dann denkst du, fuck, Liebesbeziehung zerbrochen zu dem, ich habe versagt. Und dann muss man dich da wieder rausholen. Und das ist so, glaube ich, eine ganz entscheidende Sache, dass man versteht, dass nicht jeder zu jedem passt. Und das heißt, sowas kann auch zerbrechen, wenn ich ein Gespräch habe und ich kriege dann keine saubere Absage. Es gibt ja unheimlich viele Leute, die sind einfach zu scheu, die Wahrheit zu sagen. Na, also die einfach nicht die Traute haben zu sagen, der blonde Haare will ich nicht. Oder der sieht ja schlanker aus als ich. Ich brauche einen, wenn ich herlaufe, der noch fetter ist als ich. Keine Ahnung, was es da für Typen gibt. Ne? das heißt, du musst einfach mit dem klarkommen. Und das ist so für mich das Allerwichtigste. Ich denke, ich bräuchte Leute, die auch reden. Also wenn ich jetzt jemanden habe, der neben mir herschluffelt und dann funktioniert es nicht. Und das heißt, es kann sein, dass es Klienten gibt, die genau damit klarkommen. Und das, ne, also du musst einfach die Leute lesen können. Und dafür muss man, glaube ich, auch die Extrameile gehen. Ich habe ja damals, ich weiß nicht, das habe ich dir, glaube ich, auch mal gesagt, geh mal in eine Kneipe und pitch dein Ding vor wildfremden Leuten oder so. Das sind ja auch, also dass du einfach komfortabel damit wirst, da was zu erzählen, mit Leuten drüber zu reden oder zu lernen, wie du denen in der Kneipe zuhörst, auch wenn du die total scheiße findest oder so, weil du weißt ja gar nicht, wo du hinkommst. Ne? Aber jemanden zu haben, der einfach mit dir als Mensch klarkommt, das ist das Oberste für mich. Das Zweite, ja, da muss eine gewisse Kompetenz sein, haben wir eben schon gesagt, muss nicht übermäßig sein, also bitte keinen Übertreiber, Poser und so weiter. Gibt's in allen Branchen und das willst du nicht. Und dann das Dritte wäre für mich, dass du klare Struktur reinbringen kannst. Ne? Also das will, glaube ich, jeder Unternehmer oder jeder Mensch, der irgendwie ein bisschen erfolgreicher ist. Also Unternehmer wären jetzt für mich auch Führungskräfte oder so, dass da eine klare Struktur ist. Ne? Also Verlässlichkeit, also wenn wir sagen 11 Uhr und es regnet, dann ist es trotzdem 11 Uhr, dann planen wir halt um. Ja, wenn ich dir aber sage, Regen nicht und es ist 11 Uhr und es regnet, hätte ich gerne vorher einen Anruf und wir klären das, was wir dann, gehen wir in eine Halle oder lassen wir ausfallen, verschieben. Aber dass du musst mich lesen und mir sagen, was ist dir wichtiger? Die 11 Uhr, bei mir war das ja immer die Zeit, weil ich ja wenig hatte, so muss der präzise sein. Und dann klären wir dann zur Not, wenn das wirklich nicht geht, weil Schlammschlacht im Wald, dann machen wir halt was anderes, dann dehnen wir halt nur. Oder wenn ich dann mal bis morgens, haben wir ja auch gehabt, wir haben es um 7 Uhr getroffen, ich habe bis 4:30 gearbeitet, dann war Trainieren so für einen Marathon nicht so angesagt, dann mussten wir halt nur dehnen. Ne? Genau, erklären wir das dann, aber Hauptsache bist dann da. Weil ich bin dann auch aufgestanden, habe diesen Extrameile gemacht und du hast halt auch, ne, also wir haben uns darauf geeinigt, Zeit ist wichtig, also Verlässlichkeit, Klarheit, ne, das ist so. Das sind eigentlich so die wesentlichen Komponenten. Und Preis zum Beispiel ist nicht so relevant, weil jeder weiß, es gibt, haben wir eben drüber gesprochen, hast ja dann auch den Preis ordentlich erhöht zum Glück, sonst hätte das ja nicht funktioniert, würden wir dich jetzt nicht mehr sehen, ne, dann wäre die Pleite vorher eingetreten. Nee, aber das ist ja so, das ist halt, das glaube ich allen Leuten klar, dass jeder muss leben, es muss beiden Seiten Spaß machen, sonst macht man das nicht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel merke als Klient, dass dir das keinen Spaß macht und du das nur für die Kohle machst, dann brenne ich ja auch ab. Ne? Dann habe ich ja auch keinen Bock mehr. Das ist ja immer so ein gegenseitiges Geben und Nehmen.
Ja. Dankeschön, Olaf. Danke für den Einblick auch in dieser Richtung. Ja, unsere Zusammenarbeit endete ja damals, weil du weggezogen bist. Und in dem Falle habe ich dir einen Kollegen in Berlin vermittelt. Und genau, du hast dann mit Thorsten weiter trainiert. Und das ist jetzt noch so die letzte Frage in unserem Interview, die ich dir stellen möchte. Für mich war das ja selbstverständlich, dir irgendwie eine weiterführende Hilfe, also zumindest war ich zum Glück damals im Dienstleistungsverständnis etwas gereift, dass ich mir dachte, es wäre vielleicht für dich sehr hilfreich, dass du dort, wo du hinziehst, auch weitermachen kannst. Kannst du vielleicht noch so aus deiner Klientensicht heraus berichten, war das für dich irgendwie auch klar, wenn ich dir jemanden empfehle, irgendwie wird er mir schon jemanden empfehlen, mit dem ich klarkomme. Was wäre für dich wichtig, wenn du dir einen neuen Trainer suchst? Soll der dir jemanden empfehlen? Sagst du, nee, brauche er nicht, ich suche mir selber jemanden? Also wie war für dich damals so die Gemengelage?
Ja, also Empfehlung haben wir eben auch schon, glaube ich, zweimal eigentlich angeschnitten. Empfehlungsgeschäft ist eigentlich das beste Geschäft, ne? Weil du hast eine Vertrauensbeziehung, also wir hatten eine Vertrauensbeziehung, du kennst mich. Und dann gehe ich erstmal davon aus, dass die Leute, die du mir empfehlst, dass das welche sind, die generell deiner Einschätzung nach passen. Es kann natürlich immer noch sein, dass es da irgendwas gibt, was du nicht weißt, was dann nicht passt, ne? Ja. Also klar. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja viel höher. Und das andere ist, warum soll ich als Klient die Extrameile gehen und dann irgendwie, es ging ja damals nach Berlin, also Köln nach Berlin, warum soll ich dann jemanden suchen? Na, also klar, ich habe mich dann mit Thorsten getroffen, haben uns auch dann gut verstanden. Und dann haben wir auch eine kleine Anlaufzeit gebraucht, ne? Also bis man wieder, ne? Also du übergibst es ja nicht und so, ne? Der lernt dann von mir wieder. Und dann haben wir eine kleine Anlaufzeit und dann lief das ja auch. Ne? Und das ist immer das beste Geschäft. Ne? Und insofern, in meinen Augen, würde jeder Klient immer darauf gucken, wo kommt eine Empfehlung her. Ne? Viele gehen ja auch und gucken sich vielleicht Referenzen an, aber ich muss die denen nicht schicken. Ich glaube, die sollten die selber drauf kommen. Ne? Also man könnte es auch umgekehrt nehmen. Ich habe dir ja damals auch viele Kunden, hast du ja auch gesagt, ich habe ja dir viele Kunden gegeben und ich glaube, die Conversion Rate, sagt man heute, die war nahe 100%. Ne, weil ich habe mich ja damit denen beschäftigt und habe gesagt, guck mal, der ist auch fett. Ne? Oder guck mal, der.
Du hast etwas charmanter gesagt. Nee, du hast es tatsächlich so gesagt.
Nee, habe ich nur gesagt. Und genau, hoffen wir hören die jetzt hier nicht zu. Ne? Aber nee, und es waren ja auch einige, die waren. Die waren unfit, ne? Oder andere haben mit mir geredet, haben gesagt, was machst du denn da? Weil es gab ja dann einen Artikel auch in der Zeitung über uns, wo stand der erste Personal Trainer oder der Deutsche mit dem ersten Personal Trainer, irgendwie sowas, ne? War das, glaube ich. Es war auch schon 98, genau. Und dadurch kamen mir dann auch Anfragen und so. Also eigentlich haben wir einen sehr geschickten Marketingplan ausgearbeitet. Und und ich glaube, das ist ja wirklich so, dass Empfehlung generell funktioniert. Das ist eigentlich die beste Vertriebsmethode.
Jups, ist es auch. Ja. Und ich möchte auch an der Stelle nochmal unsere Zuhörer dafür sensibilisieren, wie wichtig es ist, ein gutes Netzwerk zu haben, auch Kollegen als Netzwerk zu haben und auch nicht unbedingt nur vor Ort, sondern möglicherweise eben über die Landesgrenzen hinaus, falls nämlich mal der eine oder andere Klient wegzieht und eine Empfehlung haben will. Oder du mich gefragt hättest, ich suche da einen in München, kannst du mir da jemanden empfehlen für einen Unternehmerfreund von mir? Genau. Das ist so etwas, wo ich immer wieder das Gefühl habe, dass die Trainer diese Chancen noch zu sehr verschenken oder dass das Konkurrenzdenken leider Gottes irgendwie doch noch zu groß ist. Und ganz genau das Gegenteil ist der Fall. Wir können dadurch unser Business, unsere Dienstleistungsqualität nochmal deutlich verbessern und vor allen Dingen eine Hilfe für unseren Klienten haben. Und das ist das, was du mir wirklich so sehr gelehrt hast, mehr, viel, viel mehr aus der Klientenbrille zu schauen. Das habe ich so überhaupt noch nicht verstanden. Wie gesagt, du warst ja auch der Erste und das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Einblick, diesen Perspektivwechsel durch dich zu bekommen. Deswegen ist das auch für mich bis heute ein ganz, ganz großes Erfolgsprinzip.
Aber ich meine, du musst den Kunden immer in den Mittelpunkt stellen. Ne? Und das, man hört das oft, aber die Leute verstehen überhaupt nicht, was sich dahinter verbirgt. Aber eigentlich ist es ja so, du arbeitest vom Kunden aus rückwärts. Also egal, was du machst, du guckst dir an, was will ich eigentlich für den Kunden erreichen. Ne? Also Marathon laufen, 5 Wochen. Und dann haben wir ja damals den Trainingsplan ja nicht vorwärts aufgebaut und gesagt, nächste Woche das und das und das. Jetzt haben wir uns angeguckt, wo müssen wir denn in 5 Wochen sein, in 4, in 3, in 2, in 1. Das habe ich dir, glaube ich, beigebracht. Und dann, ne, dann haben wir nämlich die geradere Linie gehabt zum Ziel. Und ich, ne, also es war realistischer. Und das ist ja bei jedem Geschäftsmodell so. Und nochmal vielleicht zu den Partnerschaften. Jetzt bin ich im Redemodus, überziehen wir. Partnerschaften, du musst die auch außerhalb vom Personal Training suchen. Also ich sehe das nicht nur, dass du sagst, und jetzt gebe ich den ab, weil du gibst den ja gar nicht ab. Ne? Der Thorsten nimmt mich auf, aber das ist ja auch so, dass ich dann zu dir zurückkomme. Ich halte ja zu dir die Beziehung. Ist ja nicht so, dass die Beziehung weg ist, nur weil ich woanders wohne. Ja. Ich kann ja trotzdem von dir lernen. Ich kann ja trotzdem auch mit dir noch was machen. Und meisten Leute ziehen ja auch wieder zurück oder du ziehst um oder was auch immer. Ne? Also das ist ja auch so eine Sache. Und gute Beziehungen bleiben ja auch ewig. Ne? Das ist ja ganz wichtig. Und dann kannst du den vielleicht sogar, wenn du dich veränderst, weil du kannst ja auch dein Leben lang nicht trainieren und irgendwelche Marathons neben irgendwelchen fetten Leuten rumlaufen, gehst dir auch hin und veränderst dich und hast vielleicht eine andere Leistung und dann reden wir trotzdem und auf einmal, hey, cool, andere Leistung, ja, kaufe ich, ne, jetzt. Und wenn du andere Partner hast, kannst du auch, kriegst von denen was, ist alles ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und wenn dich einer von denen bescheißt, ist der für mich immer direkt raus. Also da gehe ich auch das Risiko, dass ich mache da auch keine fetten Verträge oder so, jetzt mit meinen Partnern oder so. Ich sage, weil ich die gut finde, weil ich glaube, dass das jetzt was bringt für dem ich das empfehle. Deshalb mache ich das und nicht wegen mir. Also ich mache das, weil, und dann ist es auch authentisch. Und ja, dann bringt es auch was. Genau.
Olaf, ganz, ganz herzlichen Dank für den Einblick auf der anderen Seite. Ich hoffe, dass die Zuhörer wirklich ganz, ganz viel mitgenommen haben an Ideen, an Inspiration und auch eben nicht nur bestätigt bekommen, dass die eine oder andere Geschichte tatsächlich stattgefunden hat, die ich erzähle, sondern auch dafür wirklich für ihre eigene Reflexion was haben aus dieser Podcast-Folge. Das wäre mir das Wichtigste. Und da danke ich dir für deine Zeit, die du uns heute da geschenkt hast.
Cool, jetzt haben wir 2% der Story schon mal rausgehauen.
Ja, es gab wirklich viele Stories in den Jahren, wo wir zusammengearbeitet haben.
Genau. Und
das waren ja wirklich ein paar Jahre. Da bin ich dir sehr, sehr dankbar bis heute. Olaf, magst du zum Schluss noch irgendwas sagen an die Kollegen? Was du sagst, ich glaube, das ist wichtig?
Ja, ich glaube, ich würde nochmal auf den Anfang zurückkommen, auf das hart und smart arbeiten, damit es immer mehr auffällt, dass Leute Work-Life-Balance verwechseln mit nichts machen oder wenig machen. Und das geht mir echt auf den Keks.
Mir auch.
Und das tut mir weh, weil ich dieses Unternehmertum nicht mehr sehe. Weißt du, und für mich ist es so, weil jetzt die Katze, die wollte hier hochspringen. Für mich ist es wirklich so, wir haben ja neben unserer Verantwortung für uns selber, haben wir auch eine Verantwortung für andere. Und wenn wir uns nicht ein bisschen den Arsch aufreißen, vor allem wenn du Sportler bist, musst du ja dreimal den Arsch aufreißen können. Also wenn du da nicht die Extrameile gehst, dann tut mir das im Herzen weh. Und dann denke ich immer, weil ich bin ja sehr viel im Ausland, weißt du, ich bin ja eigentlich nur im Ausland unterwegs. Und wenn ich dann die Mentalität und wenn ich dann von außen auf Deutschland gucke, das ist jetzt, ne, führt jetzt ein bisschen in eine andere Richtung, ist auch gar nicht böse gemeint, aber dann denke ich immer, wir haben uns, wie viele andere Länder auch, irgendwie ein bisschen vergaloppiert und verwechseln irgendwie das Thema Wellbeing und Freizeit mit dem Thema, dass man trotzdem irgendwie arbeiten muss. Ne? Also so Diskussionen wie, ich mache jetzt nur die 4-Tage-Woche oder ne, wenn du jetzt als selbstständig, original, ich habe Selbstständige, die mir sagen, ich mache eine 4-Tage-Woche. Und dann mag das smart sein, aber das ist nicht hart. Ne? Und dann funktioniert es nicht. Das muss irgendwie beides sein. Und du wirst nur lernen und dich weiterentwickeln, wenn du daran arbeitest. Und dazu gehören Kontakte und Menschen. Und mit denen musst du dich einfach austauschen und musst die Extrameile gehen. Das ist für mich wichtig.
Ja, ein schönes Schlusswort. Ich danke dir von Herzen, Olaf.
Danke auch.
Und wir bleiben ja weiterhin in Kontakt.
Genau.
Und genieße weiterhin deine Erfolge mit deinen Beratungen und den Unternehmen, die du da coachst. Ja.
Dankeschön.
Also, lieber Zuhörer, ich hoffe natürlich auch, dass du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und viel Inspiration genommen hast. Und natürlich freuen wir uns über Kommentare. Also nutze bitte die Möglichkeit, schreib was rein in deinen Kommentar, was dir durch den Kopf geht. Und wenn du Fragen hast, wie du dein Business entwickelst, dann habe ich durch Olafs Treppenmodell mittlerweile auch ein Stück weg Verständnis bekommen, wie ich meine Kollegen zu ihrem Erfolg führen kann und sie dabei unterstütze, sich ein stabiles Business aufzubauen. Und da habe ich viel profitiert von den Unternehmern und im Speziellen vom Olaf. Dankeschön. Danke.
Dankeschön und allen viel Erfolg.
Dankeschön. Ciao.
Tschüss.
Ich hoffe sehr, dass du das ein oder andere Schmunzeln auf den Lippen hattest, zum anderen aber auch diese Podcast-Folge für dich nutzen kannst, das ein oder andere im eigenen Business kritisch zu reflektieren. Für mich war das damals eine Lehrstunde. Es war für mich Glück. Es war für mich sehr besonders, dass mir ein Klient so gegenübertrat und mich auch ein Stück weg mit an die Hand genommen hat, mir zu zeigen, wie er erfolgreich geworden ist. Was kann ich von ihm lernen? Mich unterstützt hat, mir Türen geöffnet hat, mir immer wieder aufgezeigt hat, mich kritisch selbst zu hinterfragen. Das war wirklich großes Glück, muss ich sagen. Und ja, zieht sich letztendlich so ein Stück weg durch meine Personal Trainer Karriere durch, weil ich durch ihn, durch Olaf, ja letztendlich auch darauf gekommen bin, Mensch, so Unternehmertypen, die passen eigentlich ganz gut zu dir. Die findest du irgendwie cool. Schau mal, ob du mehr daraus machen kannst. Und deswegen möchte ich dich heute schon interessiert machen. Ich hoffe, ich wecke dein großes Interesse, denn es wird ein weiteres Podcast-Interview mit einem weiteren Klienten geben, der ganz anders war, ist vielmehr, mit dem ich ganz, ganz andere Erfahrungen sammeln durfte, der mich aber gleichzeitig immer wieder zum Reflektieren gebracht hat. Denkst du unternehmerisch? Bedenkst du alle Facetten deines Daseins als Trainer? Verstehst du, Egenhard, dass du nicht nur ein guter Trainer sein musst, sondern du musst auch ein richtig guter Unternehmer sein? Verstehst du das gerade? Und dabei hat mir dieser Klient auch sehr geholfen. Also freu dich heute schon auf ein zweites Interview mit hoffentlich ganz viel weiteren Ideen. Und wenn du selber zu dir sagst, ja, Egenhard, da hast du vollkommen recht, ich habe weder in der Schule noch in meinem Studium beziehungsweise in meiner Ausbildung zum Physiotherapeuten oder zum Fitnesstrainer nirgendwo gelernt, was heißt es denn, unternehmerisch zu denken? Weißt du, ich habe das Gefühl, ich bin fachlich sehr, sehr gut aufgestellt. Womöglich habe ich ja auch eine Spezialisierung, die wirklich viele Klienten brauchen. Aber dieses ganze Unternehmerische fehlt mir. Und das beginnt bei diesen fundamentalen Sachen, wofür steht mein Unternehmen, und endet letztendlich bei einer klaren, souveränen Verkaufskommunikation, wo ich mein Personal Training Konzept auf dem Punkt verkaufe, diesen Pavlovschen Reflex auslöse und der Gegenüber sagt, sapper, 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 mit dem beziehungsweise mit der will ich zusammen trainieren. Und wenn du da sagst, da gibt's einfach noch echt ein paar Punkte, die fehlen mir, ja, dann frage ich dich, warum zögerst du, mich zu kontaktieren? Glaub mir, mit fast 27 Jahren Berufserfahrung als Personal Trainer, und ich mache das heute immer noch, ich habe immer noch regelmäßige Personal Training Einheiten, das ist mir auch wichtig, um wirklich am Puls der Zeit zu sein. Also ich rede nicht nur über etwas, was ich mal in der Vergangenheit vor vielen Jahren gemacht habe. Nein, ich arbeite tatsächlich als Personal Trainer noch. Und wo findest du schon diese Kombination, einen Business Coach und Mentor an deiner Seite zu haben, der das seit knapp 27 Jahren ausübt und gleichzeitig dir im Businessbereich eine starke Unterstützung anbieten kann? Wo findest du das? Hier. Genau hier. Du musst nur auf Kontakt klicken. Du musst nur eine E-Mail an info@egenhard-kies.de schreiben oder auf meine Internetseite egenhard-kies.de gehen und dort auf Kontakt klicken oder in den sozialen Medien einfach mal zu kommentieren, Egenhard, melde dich mal bei mir, dann mache ich das. Und dann lass uns zusammensetzen Übrigens, wir beide persönlich, nicht irgendein Mitarbeiter, der schaut, ob du überhaupt geeignet bist. Nein, nein, bei mir gibt's mich tatsächlich live und dann sprechen wir miteinander, wie ich dich am besten unterstützen kann, damit du nachhaltig dir ein stabiles Business aufbaust, damit du aus deiner Begeisterung, Personal Trainer, Personal Trainerin zu sein, ein wirklich wirtschaftlich stabiles Unternehmen formst. Also, zögere nicht. Melde dich bei mir. Ich freue mich auf dich. In diesem Sinne, bis zur nächsten Podcast-Folge.